Der heutige Predigttext steht im 1. Korintherbrief und es wäre schön, wenn ihr aufsteht, wenn es euch möglich ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6 und 12. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet, aber noch besser wäre es, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden, es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Stellt euch doch einmal vor, liebe Brüder und Schwestern, ich komme zu euch und rede in einer Sprache, die niemand kennt. Davon hättet ihr gar nichts. Nützen würde euch mein Besuch nur dann, wenn ich euch klar sage, was Gott mir offenbart hat. Wenn ich verständliche Worte gebrauche, um euch seinen Willen zu erklären, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden oder euch zu unterweisen, hättet ihr einen Gewinn davon. Wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Halleluja.
Die liebe Selma hat bei ihrer Moderation, bei ihrer Begrüßung zu Beginn schon so ein bisschen das Thema mit reingegeben jetzt für diese Predigt oder das Setting, in dem wir uns befinden, nämlich so eine Sprachbarriere. Da war so ein bayerischer Kerl und der fing plötzlich an, im tiefsten Bayerisch zu reden und dann war vorbei. Für uns Norddeutsche, die so ein bisschen den norddeutschen, vielleicht auch hamburgischen Slang haben, ist das manchmal ganz schwer zu verstehen. Ich erinnere mich auch noch, als ich als Kind immer in Bayern mit meinen Eltern im Urlaub war, dass ich da am Anfang auch nie was verstanden habe. Und je häufiger ich dann da war, desto mehr habe ich das verstanden, worum das eigentlich geht und was die da für eine komische Sprache reden. Denn das geht heute in der Predigt und auch im Predigttext, den Ulrike Nitschke uns gelesen hat, um die sogenannte Zungenrede auch. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn euch die Worte fehlen und die Worte ausgegangen sind und ihr stammelt so irgendwie so vor euch hin. Vielleicht als euch euer Traummann oder eure Traumfrau begegnet ist das allererste Mal und ihr habt sie gesehen, ihn gesehen und ihr wolltet was richtig Schönes, Cooles sagen, um die Person zu beeindrucken und es kam irgendwie nur und du bist völlig im Boden versunken und warst total peinlich berührt, als das passiert ist. Oder jemand sagt was ganz Gemeines zu dir und du willst irgendwie ganz klug reagieren und erwidern und herauskommt nur, ja. So ein Gestammel vor sich hin. Und so ein bisschen kann man sich das mit der Zungenrede so vorstellen, wenn einem die Worte fehlen, dass Gott, der Heilige Geist, Worte, Laute in einem hervorbringt, wo man so vor sich hin stammelt, die für andere Leute erstmal unverständlich sind. Das ist eine Art Gebet, deswegen wäre es eigentlich besser, man redet nicht von Zungenrede, sondern von Zungengebet. Dass Leute zu Gott reden, wenn ihnen Worte fehlen, wenn sie nicht wissen, wie sie sich gerade ausdrücken sollen in Richtung Gott, als Gebetssprache. Und dann kommt es so über sie, dass sie in dieser Sprache reden. Das können eben, wie gesagt, ganz komische Laute sein, völlig unverständlich. Es kann auch eine ganz andere Sprache sein, die Leute noch nie geredet haben, noch nie gelernt haben, noch niemals wussten, dass es sie gibt. Plötzlich wird in Hebräisch gebetet, zum Beispiel, und dann reden sie mit Gott. Diese Zungenrede oder das Zungengebet ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und da müssen wir mal einen kurzen Abstecher machen zu diesen geistlichen Gaben. Gaben, die Gott schenkt, in der Bibel übersetzt man die wörtlich auch eher mit Gnadengaben, sind so Geschenke Gottes, die jeder Christ bekommt, wenn er mit Jesus unterwegs ist, wenn er sich zu Jesus bekehrt. Dass nämlich der Heilige Geist in einen einzieht, in einem Wohnung nimmt und er bringt als Willkommensgeschenke Gaben mit. Die kommen dann plötzlich zu dir. Du kriegst plötzlich neue Fähigkeiten, Gaben, die Gott dir gibt und die Gott dir schenkt. Die sind erst einmal übernatürlicher Natur, deswegen geistliche Gaben, weil sie von Gott kommen. Aber sie wirken sich auf weltliche Art und Weise dann auch aus, dass man auf weltliche Art und Weise dann Dinge damit tut und wirkt. Und es gibt viele verschiedene Gaben und die variieren von Person zu Person. Viele haben mehr als eine Gabe und ja, da gibt es eine ganz lange Liste, die sich in der Bibel zeigt. Und ich nenne mal nur so ein paar, die da aufgezählt werden. Apostel, Auslegung der Zungenrede, Barmherzigkeit, Dienen, Ehelosigkeit, Erkenntnis, Ermutigung, Evangelist, Gastfreundschaft, Geben, Gebet, Glauben, Heilung, Hilfedienst, Helfen, Hirtendienst, Lehre, Leidensbereitschaft, Leitung, Missionar, Prophetie, Seelsorge, Unterscheidung der Geister, Verwaltung, Organisation, Weisheit, Wunder, Wundertaten, Zungenrede. So viele und noch viel mehr Angaben gibt es und sind da möglich. Und Paulus fordert die Christen immer wieder auf, die Gaben einzusetzen. Und er sagt wirklich auch, er betont es auch, es wäre Schuld, das nicht zu tun, weil Gott jedem Christen diese geistlichen Gaben geschenkt hat, damit sein Reich größer wird und gebaut wird. Und da gebe ich den Ball doch gleich direkt mal ab an dich. Weißt du eigentlich, welche Gaben du hast? Ist dir das bekannt? Weißt du, welche Gaben der Heilige Geist dir als Willkommensgeschenk mitgebracht hat, als er bei dir eingezogen ist? Und setzt du diese Gaben eigentlich zur Ehre Gottes ein? Viele Fragen, denen man sich mal aussetzen kann, vielleicht auch in so einer stillen Zeit mal. Vielleicht auch mal die Gabenkataloge in Römer 12 oder 1. Korinther 12 oder Epheser 4 durchlesen. Oder wenn du gar nicht weißt, was du für Gaben hast, dann ermutige ich dich, das Gespräch entweder mit anderen Christen zu suchen oder mit einem von uns Pastoren. Oder ich weiß, dass Hildegard Rahlmann topfit ist in Gabenseminaren oder Mariano Cordova auch. Und dann wendet ihr euch an die und dann finden wir gemeinsam heraus, was ihr eigentlich für Gaben habt. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, das zu wissen, was man für Gaben hat. Das war der kurze Abstecher geistliche Gaben. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Predigttext. Paulus schreibt in dem Kapitel 14 vom 1. Korintherbrief eine lange Abhandlung über dieses Zungengebet. Warum eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund? Und der Hintergrund ist total wichtig, um zu verstehen, worauf Paulus hinaus will in diesem Text. Die konkrete Frage der Korinther lautete nämlich: Du, Paulus, was ist eigentlich die größte und wichtigste und wertvollste Gabe von allen? Was ist die größte Geistesgabe? Und die Korinther meinten, das kann ja eigentlich nur diese Zungenrede sein. Das muss die wichtigste und größte und beste Gabe jemals sein. Und der historische Hintergrund ist wichtig, weil das damals zur Zeit von Paulus die Praxis der ekstatischen Äußerungen gab in vielen anderen heidnischen, grekoromanischen Religionen. Das war so ein kleines Zitat, was ich aus einem Bibelkommentar rausgezogen habe, dass es da unterschiedliche Religionen und Kulte gab, wo in Ekstase dem Gott begegnet wurde. Die Anhänger dieses Kultes oder eines Gottes, die tranken ordentlich mal und die tanzten und die waren dann völlig in Ekstase, dass sie teilweise sogar umfielen und erstmal bewusstlos waren. Und dann fingen die auch, während sie da in ihrer Ekstase waren, an, in komischen Lauten zu reden und zu lallen. Und das wurde so gesehen als Sprache der Götter. Diese Art zu lallen, also ich glaube, ehrlich gesagt, waren die ein bisschen Dune und deshalb war dieses Lallen so toll da, wurde als Sprache der Götter angesehen. Und die Korinther hatten das auch mitbekommen und gesehen und waren irgendwie fasziniert davon, von dieser Emotionalität, die da war, von dieser Ekstase, die sie sahen. Und dann dachten sie, ah, das passiert da bei den anderen Religionen. Wir haben die Zungenrede, da gibt es so eine leichte Überschneidung. Also muss die Zungenrede die beste und wichtigste Gabe sein, weil es da so hoch hergeht. Die Gefühlsbetontheit der Korinther hatte beinahe so ihr rationales Denken völlig ausgeschaltet. Und die waren von so einem ekstatischen und großartigen geistlichen Leben richtig eingenommen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du auch denkst, ja, Christentum ist nur was wert, wenn man da mega Erfahrungen macht, wenn man da vielleicht auf eine norddeutsche Art und Weise Ekstase erlebt. Nicht wie die Korinther oder die anderen Religionen damals, sondern ein bisschen runtergesettet, aber ein bisschen innerliches Aufwallen. Also man, Man grinst innerlich. Nach außen zeigen wir Norddeutschen das ja nicht, aber innerlich kommt dann so eine leichte Freude auf in einem. Und vielleicht geht dir das so, dass du das denkst, dass das das wahre Christentum ist. Nur so funktioniert das, wenn du krasse, tolle Gotteserfahrungen machst. Das Spannende ist, dass ich glaube, dass gefühlsbetontes Christentum nie gut ist, also nie alleine gut ist. Wenn du deinen Glauben nur aus Emotionen heraus lebst, dann wirst du bitter enttäuscht werden, wenn du nichts mehr fühlst. Worauf baust du, wenn das Entscheidende deines Glaubenskonstruktes fehlt? Wenn du keine Erfahrungen mehr machst, worauf baust du dann? Dann bricht dir alles weg und dann wird dein Glaube völlig in Zweifel gestellt. Aber genau andersherum ist es auch, wenn du deinen Glauben nur rational irgendwie mit dem Kopf lebst und die ganzen Emotionen und Gefühle ausblendest, dann wirst du früher oder später auch ins Zweifeln kommen, wenn du keine Gotteserfahrung machst. Weil du dich dann fragst, kann das denn echt sein? Kann das real sein, wenn ich das gar nicht merke, dass da so ein Gott ist? An der Stelle ist der Mittelweg mal wieder der richtige Weg zwischen diesen beiden Extremen. Nur der Kopf oder nur die Gefühle. Weil der christliche Glaube ganzheitlich gedacht ist. Für den Kopf und für das Herz. Gott will den Menschen ganz, komplett, mit allem, was dazugehört. Nicht nur irgendwie den einen Teil oder den anderen Teil, sondern komplett will er den ganzen Menschen haben. Und diese Zungenrede, die wurde jetzt dann als Symbol geistlicher Macht auch verwendet. Einige Christen, die hielten sich jetzt für geistlicher als andere und sagten, hey du, ich habe hier die Zungenrede gepachtet, du nicht, ich bin viel mehr wert, weil die Zungenrede ist ja die beste und größte aller Gaben. Und das ist eine Gefahr, sich geistlich höher zu achten als andere. Das ist eine Gefahr. Geistlich stolz zu sein, ist eine Gefahr. Ebenso auch geistlich schwach von sich zu denken und zu sagen, ach, ich kann eh nichts und ich bin nichts und geistlich bin ich eine Null, ist auch falsch. Auch da wieder ist der Mittelweg die richtige Art und Weise. Und ich glaube, weil ich das hier auch schon mal erlebt habe, ist da eine Schwierigkeit zum Beispiel, wenn man sagt, also hier in dieser einen Veranstaltung, da ist der Heilige Geist anwesend. Da kann man Gott erleben, da spürt man den, da wirkt der mega doll. Aber da, in der Veranstaltung, da ist der nicht anzutreffen. Da gibt es den nicht. Da auch die Leute, die diese Veranstaltung durchführen. Also es kann ja nichts werden. Da gibt es vielleicht ja gar nicht Gott drin in dieser Veranstaltung. Habe ich schon erlebt. Und das ist, glaube ich, ein falscher Stolz, der da drin steckt. Ein falsches Erheben über die anderen Leute und Christen. Vielleicht liegt es eher daran, dass das nicht dein Zugang ist bei dieser Veranstaltung. Gott hat uns verschiedene Arten geschenkt, wie wir ihn leicht begegnen können. Was unser Weg ist, auf Gott zuzugehen und ihn zu erleben und ihn zu erfahren, ihn zu durchdenken. Vielleicht ist es nicht dein Zugang dann bei dieser einen Veranstaltung. Und noch was können wir mitnehmen für unseren Alltag? Es gibt ja viele Menschen, die bewundern wir einfach für ihre Begabung. Zum Beispiel der Schlagzeuger, der hier mega tolle Sachen an seinem Musikgerät macht und man denkt sich, wow, was kann der alles machen, so multitaskingfähig? Oder der Handwerker, der aus irgendwie 1000 verschiedenen Teilen, die er fast auf dem Schrottplatz findet, tolle Dinge erstellt und das Badezimmer erneuert und es sieht aus wie neu und es ist super toll. Und man kann das richtig bewundern. Aber was machst du, wenn du selber Schlagzeuger bist und selber Handwerker bist und merkst, da sind Leute, die können das vielleicht besser als du? Was machst du dann? Das kann einen ganz schön nerven und einen ganz schön runterziehen, wenn man merkt, wie viel Luft bei einem selber dann noch ist. Und die Haltung ist entscheidend. Die Haltung. Und darauf will Paulus auch hinaus, dass alle Gaben gleich sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Gaben. Die Frage der Korinther ist falsch. Welches ist die wertvollste Gabe? Das ist völliger Quatsch. Bitte vergleich dich nicht. Du, der du jetzt in der Bankreihe oder auf den Stühlen sitzt, du bist wundervoll gemacht. Gott hat dir fantastische Gaben geschenkt, die genau du in der Intensität haben sollst, wie du sie hast. Er hat dich geformt, er hat dich ins Leben gerufen, er weiß ganz genau, wie du bist und du solltest genau so sein. Das heißt, bitte vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Und vergleich auch nicht irgendwie unterschiedlichste Gemeinden oder unterschiedlichste Veranstaltungen so doll miteinander. Es darf gerne als Inspiration oder als Ansporn verwendet werden, aber nicht als Bewertung oder als krasser Vergleich. Deshalb widerspricht Paulus auch der Ansicht der Korinther, die meinten, dass die Zungenrede die wichtigste und beste aller Gaben sei. Wie der Mensch eben so ist, so muss er aus allem Wettstreit machen. Welche Gabe ist besser, welche ist mehr wert, welche ist mehr angesehen? Und weil das ganze Unruhe in die Gemeinde gebracht hat, nimmt Paulus sich die Zeit, einen langen Abschnitt in diesem Korintherbrief darüber zu schreiben. Sehr, sehr ausführlich widmet er sich dem. 3 Kapitel, insgesamt 84 Verse schreibt er darüber. In Kapitel 12 schreibt er über die Vielfalt der Gaben, was Gott alles an Gaben bereithält. Er redet da auch von dem Bild eines Leibes, dass alle Gaben zu einem großen Leib gehören und wenn ein Teil fehlt, dann ist das schade. Oder dass auch, wenn ein Teil leidet, alle anderen mitleiden. Und in Kapitel 14, worum es heute geht, da beschreibt er 2 Gaben, die ihm besonders wichtig sind. Nämlich diese Zungenrede, das Zungengebet und die prophetische Gabe. Und ich habe lange überlegt, ob ich diese beiden Gaben noch irgendwie weiter vertiefe und da noch mehr zusage. Habe mich aber dagegen entschieden, weil Paulus auf was anderes hinaus will. Er will denen diese Gaben gar nicht genauer erläutern, sondern ihm geht es um was anderes. Weil nämlich in Kapitel 13 die größte aller Gaben beschrieben wird, nämlich die Liebe. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, wird ja sehr gerne als Text für Hochzeiten herangezogen. Viele Brautpaare nehmen da 1. Korinther 13, 13, das Größte ist die Liebe, so als Trauvers dann auch mit. Aber eigentlich geht es komplett am Text vorbei, wenn man sagt, das ist ein Text, der bezieht sich irgendwie nur auf die Liebe zwischen 2 Menschen. Sondern es geht um die Geistesgabe der Liebe. Die Liebe, die wir in unserem Leben haben, um andere Menschen und Gott zu lieben, ist eine Geistesgabe. Und ist eine übernatürliche Gabe. Ich weiß nicht, ob dir das klar war, aber wenn du Leute lieben kannst, vielleicht sogar deine Feinde lieben kannst, Leute mit Makeln und Fehlern lieben kannst, dann ist das ein Geschenk Gottes. Dann ist das was Übernatürliches, was Gott ermöglicht auch. Und ohne die Liebe als Katalysator, da können wir uns den Gebrauch aller Gaben gleich vollkommen abschminken und schenken. Deshalb sagt Paulus auch, dass die Zungenrede nicht so sinnvoll ist, wenn das keine Auslegung dazu gibt. Wenn Leute im Gottesdienst sind, und es war damals dann in Korinth so, dass dann Leute aufstanden und plötzlich in Zungen anfingen zu beten. Und dann war da aber keiner, der das auslegen konnte. Es gibt diese Gabe der Auslegung der Zungenrede. Dann redet da einer in dieser unverständlichen Sprache und jemand anderes steht daneben und kann genau verstehen, was diese Person jetzt sagt und meint und kann allen anderen das auslegen. Hier, Hein Daddel hat uns gerade Folgendes erzählt. Und dann kann er das wiedergeben. Und es ist aber nicht so sinnvoll, wenn es niemanden gibt, der das nicht auslegen kann. Dann bleibt es einfach unverständliche Sprache. Wenn dann zum Beispiel ein Ungläubiger hereinkommt, das nimmt Paulus als Beispiel auch auf, dann denkt der wahrscheinlich, Alter, die sind hier alle bekloppt. Die sind ein bisschen geistesgestört hier. Wie reden die denn hier? Was sind denn das für Leute? Oder vielleicht denkt der sogar, naja, die sind ein bisschen auch angetrunken hier schon wieder. Das wurde den Christen manchmal immer wieder so zum Vorwurf gemacht, dass sie, wenn sowas passiert, ein bisschen zu viel Wein intus hatten. Und das ist einfach nicht liebevoll, wenn man das nicht versteht. Weil die Liebe will ja verstanden werden. Die will für Verständnis sorgen, für Einheit und Gemeinschaft. Und das wird in dem Fall dann nicht hergestellt. Bei der Zungenrede ohne Auslegung dient die Gabe in erster Linie nur mal sich selber. Eben ein bisschen lieblos an der Stelle. Und das ist die Bewertung, die Paulus an die Gaben anlegt. Die Korinther dachten, es müsste irgendwie ekstatisch berauschend zugehen, dann sind die Gaben was wert. Aber Paulus sagt, nein, alle Gaben sind erstmal gleich. Die Bewertung der Gaben richtet sich nur danach, mit welchem Liebeslevel die Gabe eingesetzt wird. Ob, wenn du die Gabe einsetzt, irgendwie 10% Liebe dahinter steht oder 90% oder sogar 100% Liebe. Das ist die einzige Bewertung, der einzige Maßstab, den man da anlegen kann und soll. Stell dir vor, da hat jemand die Gabe des Helfens. Der sieht ganz genau, ganz häufig, wo Dinge anzupacken sind, wo was mit zu tun ist. Und dann ist er da und er sieht, dass da was zu tun ist und andere Leute sehen das auch und er mault die ganze Zeit an. Die machen das falsch, die fassen den Tisch an der falschen Seite an, die riechen unangenehm oder was weiß ich, was ihm dann einfällt. Er ist die ganze Zeit am Rummeckern und Rumpöbeln und dann beschwert er sich auch noch, oh, es ist immer so viel zu tun und es ist so anstrengend. Ich habe echt gar keinen Bock mehr. Und hier mit euch, Banausen, schon gar nicht. Könnt ihr euch nicht mal richtig anstrengen? Dann hat er seine Gabe ausgelebt, er hat geholfen, das Endergebnis ist da, die Hilfe ist passiert, aber es ist null in Liebe passiert. Er hat sich nicht darum gekümmert, dass eine Gemeinschaft, dass ein Team entsteht. Er hat nicht geguckt, wie die anderen auch ihre Fähigkeiten weiter stärken und ausbauen, wie sie als Team zusammenarbeiten. Er hat keine netten, lobenden Worte gefunden. Er hat nur rumgemeckert und rumgemault. Nur von der Liebe her gelangt die Gemeinde zur rechten Wertung der Geistesgaben. Das ist der Punkt und die Pointe von Paulus. Das ist das, worauf er hinaus will und was ihm wichtig ist. Die Liebe gönnt jedem diese Gabe der Zunge. Für seinen Gebetsumgang mit Gott. Wenn du das hast, das kann ja sein, dann go for it. Wenn du in deinem stillen Kämmerlein bist, dann bete auf diese Art mit Gott. Das wird dich erfüllen, das wird dir was bringen. Aber wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann nur, wenn Leute dabei sind, die das auch auslegen können. Sonst ist es eben lieblos. Trotz aller Geistesgaben bin ich ohne Liebe nichts. Es wird alles von der Liebe bestimmt. Deshalb sagt Paulus auch in Vers 1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Oder bei Luther heißt es auch, strebt nach der Liebe. Im Urtext heißt das eigentlich nachjagen, jage der Liebe nach. Das heißt, wir haben den Auftrag, die Liebe gefangen zu nehmen. Die läuft so ein bisschen vor uns weg, immer wieder. Und die will sich so verschwinden, so verstecken vor uns. Und wir müssen sie finden und neu kriegen, dass wir sie haben. Und dass wir in Liebe reden und in Liebe handeln dann. Und in der Liebe bleiben wir auch für immer Schuldner. Und das Bild finde ich klasse, weil das irgendwie zeigt, dass ich anderen Menschen das schulde und Gott das schulde, Liebe weiterzugeben. Der andere Mensch hat einen Schuldschein und da steht dein Name drauf. Und du kannst diesen Schuldschein ihm zurückgeben, indem du dieser Person in Liebe begegnest. Indem du lieb zu ihm bist. Indem du dich um ihn kümmerst, indem du ihn in Liebe begegnest. Immer. Und es bleibt bis zum Ende unserer Tage so, dass wir anderen Menschen und Gott diese Liebe schulden. Und dass wir das tun sollen und dürfen. Stellt euch mal vor, wenn wir einen Wettkampf miteinander hätten. Und zwar nicht der Wettkampf, was ist die größte und beste aller Gabe, sondern wenn der Wettkampf wäre, wer ist der Liebevollste unter uns? Das wäre ein mega Wettkampf, weil die Liebe drängt sich ja nicht danach, irgendwie die anderen jetzt niederzukloppen und unbedingt der Sieger zu sein. Will jetzt ja nicht sagen, haha, du bist jetzt nur auf Platz 5 und du bist nur auf Platz 10, ich bin auf Platz 1 in der Liebe. Das würde die Liebe nicht machen, weil die Liebe allen anderen das gönnt und die anderen auferbauen und stärken will. Dann würden alle gucken, dass die anderen das noch besser und noch schöner haben. Das wäre ein super toller Wettkampf, den ich am liebsten hier in St. Petrus ausrufen würde. Der Wettkampf wäre es eigentlich der liebevollste. Da würde sich die Gemeinde ganz schön krass nochmal weiterentwickeln und würde ganz schön gestärkt werden. Ich stelle mir das auch witzig vor, wenn dann an der Leute irgendwie zwei Menschen kommen und die eine hält der anderen die Tür so auf und sagt, bitte, du als erstes. Und die zweite Person dann auch sagt, nein, geh du als erstes. Nein, du, nein, du. Und am Ende ist ein Riesenstau vor der Kirchentür, weil alle versuchen wollen, der Liebevollste zu sein. Also der Wettkampf wäre es der Liebevollste. Deshalb auch der Appell an mich und an dich, jage der Liebe nach. Nimm sie gefangen, lass die Liebe größer werden in dir. Denn die Lieblosigkeit in der Gemeinde der Korinther, das war das größte Problem, was sie hatten, aus dem alle anderen Probleme resultierten. Das war die Wurzel allen Übels, wo das andere draus entstand. Und Paulus sagt dann in Vers 12, wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Das sind die beiden Gesichtspunkte, die alles beherrschen müssen. Liebe, das habe ich gerade schon ausgeführt, und Aufbau der Gemeinde. Nicht meiner Befriedigung, meiner Größe, meinem Ansehen hat mir die geschenkte Gabe zu dienen, sondern den anderen, den Geschwistern der Gemeinde. Geistliche Gaben sind nur dann nützlich, wenn sie richtig eingesetzt werden, um allen in der Gemeinde zu helfen. Wir dürfen sie nicht dazu benutzen, uns selber gut zu fühlen. Nicht in erster Linie, das ist nicht die Zielrichtung, dass man das macht, dass man sich selber gut fühlt dabei, sondern die Zielrichtung sind immer Gott und die anderen. Und das ist der entscheidende Gesichtspunkt, den Paulus da als zweites mit aufmacht, der Aufbau der Gemeinde. Du sollst mit deinen Gaben die Gemeinde auferbauen. Das heißt, das fand ich tatsächlich spannend, als ich das nochmal so gelesen habe. Da steht dann irgendwie nicht, da draußen in der freien Wildbahn, in deinem Ort, da sollst du alle diese Gaben einsetzen. Das geht, aber der Zielpunkt ist dann wiederum die Gemeinde. Die Gaben haben diesen Zielflucht oder diesen Fluchtpunkt Gemeinde. Dahin soll das gehen. Da sollen die Gaben so eingesetzt werden, dass die Gemeinde was davon hat. Dass die Gemeinde größer wird, dass sie schöner wird, dass sie wächst, dass da Leute zum Glauben finden, dass Leute in Liebe begegnet werden. Und dass die Gemeinde reift und Glauben stärker wird. Gott setzt dir so einen Bauarbeiterhelm auf und sagt zu dir, du bist ein Bauarbeiter Gottes. Ich habe dir Gaben gegeben und jetzt ist es an dir, die Gemeinde zu bauen. Steine hinzupflanzen, dass die Gemeinde wächst, das Dach ein bisschen auszubessern, ein bisschen die Deko zu machen, dass die Leute sich wohlig fühlen und es muggelig warm wird und eine positive Stimmung entsteht. Du bist ein Bauarbeiter Gottes. Also achte bei deinem Tun darauf, dass es eine Hilfe ist zum Wachsen der Gemeinde. Bewerte doch mal deinen Einsatz oder das Ausleben deiner Gaben danach, inwiefern deine Gaben eigentlich der Gemeinde dienen. Wie weit die eigentlich sich auf die Gemeinde beziehen oder ob die im luftleeren Raum von dir ausgelebt werden. Oder frag dich dann doch auch, wie kannst du deine Gaben noch mehr so einsetzen, dass sie Gewinn bringt für die Gemeinde sind? Und das Letzte wäre dann noch die Frage, wie kannst du der Liebe noch besser nachjagen? Wie kannst du noch mehr die Gaben mit Liebe tun? Was würde sich vielleicht verändern, wenn du dein Liebeslevel noch mehr anhebst und das, was du gut kannst, noch mehr in Liebe tust? Es scheint nur so eine Einzelfrage zu sein, die Paulus für diese Gemeinde klärte. Aber in Wirklichkeit war das eine Entscheidung von großer Tragweite und von umfassender Bedeutung. Wer ist wirklich groß in Gemeinde? Welche Gaben sind besonders wichtig? Und Paulus sagt, es ist nicht das Ekstatische, nicht das, was sich so groß und toll anfühlt. Gerade an Jesus am Kreuz sieht er das, dass das nicht so ist. Da, wo die Schwäche sich so doll auch zeigt, da, wo die Liebe sich in dieser Form zeigt, da erkennt er diesen anderen Maßstab, dass allein die Liebe und der Aufbau der Gemeinde entscheidend sind. Und ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt alles vieles gesagt habe in der Predigt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bringt der Heilige Geist dir als Willkommensgeschenk geistliche Gaben mit. Heißt auch, du bist reich und wundervoll gemacht und beschenkt. Kümmere dich darum, herauszufinden, welche Gaben Gott dir geschenkt hat. Stärke die und setze sie für Gott ein. Alle Gaben sind dabei gleich. Vergleich dich also nicht mit anderen Christen. Hüte dich vor geistlichem Stolz. Am wichtigsten bei allen Gaben ist die Liebe. Ohne die Liebe als Katalysator, da können wir uns den Einsatz unserer Gaben gleich schenken. Deshalb sagt Paulus in Vers 1 auch, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach der Liebe. Zwei Gesichtspunkte müssen bei dem Einsatz der Gaben alles bestimmen. Eben diese Liebe und der Aufbau der Gemeinde. Die Bewertung der Gaben richtet sich alleine danach, mit welchem Liebeslevel die Gabe eingesetzt wird und inwieweit sie der Gemeinde dient. Geistliche Gaben sollen nämlich nicht dafür benutzt werden, um sich selber gut zu fühlen. Sie sind nur dann nützlich, wenn sie richtig eingesetzt werden, um in Liebe allen in der Gemeinde zu dienen. Amen.